Jetzt Aktien kaufen. Was tun bei Inflation und steigenden Zinsen? Wie tickt die Wirtschaft?
Hallo und herzlich willkommen bei Focus Money Talks, dem Podcast mit Heike Bangert zu allen Themen rund um euer Geld.
Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Focus Money Talks. Ich bin Heike Bangert und spreche heute mit Thomas Meyer. Der Fondsmanager von MainFirst ist ein erfolgreicher Stockpicker. Diese Fähigkeit dürfte künftig mehr denn je gefragt sein, sollte eintreffen, was die Skeptiker für die Aktienmärkte vorhersagen. Wenn sich wegen der hohen globalen Verschuldung das weltweite Wachstum verlangsamt, wird das kaum an den Aktienmärkten vorbeigehen. Ob wir jetzt alle unseren Gürtel enger schnallen müssen und wie wir das Beste aus der Situation machen, darüber haben wir ebenso gesprochen wie auch über die US-Wahl. Das jedoch nur am Rande, denn das Gespräch haben wir vor der Wahl aufgezeichnet. Thomas, vielen herzlichen Dank, dass wir heute sprechen dürfen für Focus Money Talks. Ich freue mich sehr, dass du heute Zeit hast. Wir sprechen über die Wirtschaft als solches natürlich, das tun wir immer, aber wir sprechen natürlich auch über die Auswirkungen auf die Kapitalmärkte und vor allem haben wir natürlich die Zinswende gesehen. Also wir fragen uns, könnte jetzt vielleicht alles anders werden als in den Monaten zuvor? Aber erstmal herzlich willkommen bei Focus Money Talks.
Ja, vielen Dank, Heike, für die Einladung. Ich freue mich auch, dass ich hier teilnehmen darf. Und es sind ja in der Tat sehr spannende Zeiten an den Finanzmärkten. Wir sehen ja geradezu viele Themen, die sich die Klinke in die Hand geben, angefangen über die Zinsentwicklung, wo ja die EZB bereits im Sommer vorgeprescht ist, die Fed sich das nicht nehmen lässt und auch mit großen Schritten jetzt hinterherläuft. Dann haben wir die Wahlen, die anstehen, wo es auch immer wieder neue Nachrichtenlagen, je nach Stimmungslage und Umfrageergebnisse gibt. Und jetzt haben wir in der Tat auch noch Stimuli in China gesehen. Also es ist, sage ich mal, da sind sehr viele Themen, die Hand in Hand gehen und sich auch abwechseln. Und das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Kapitalmärkte, die ja ganz klar auch die Zukunft antizipieren.
Ein weites Feld. Du hast jetzt alles vorweggenommen. Wir könnten jetzt eigentlich auch aufhören, machen wir aber nicht. Sondern wir steigen jetzt einfach nochmal ein. Lange hat es gedauert. Die Zinswende ist da. Dann frage ich mal, was bedeutet das jetzt für die Wirtschaft und die Unternehmen? Ohne dass wir jetzt mal auf den Kapitalmarkt gucken, was bedeutet das für die Unternehmen? Sind 50 Basispunkte, fällt das schon irgendwie ins Gewicht?
Kurzfristig nicht. Das sind natürlich längere Mechanismen, die Investitionen berücksichtigen seitens der Unternehmen. Diese Investitionsneigung, gibt es nicht den einen Aspekt, der sozusagen der Auslöser ist. Aber generell ist natürlich die Tatsache, dass gerade hier die Zinsen sinken, natürlich ein konjunkturunterstützendes Motiv. Keine Frage. Allerdings sehe ich die Investitionszurückhaltung auch gerade in den USA ein wenig dahingehend, weil wir einfach die Wahlen haben, wo halt viele Unwägbarkeiten noch lauern, gerade auch insbesondere, was die Steuerpolitik angeht. Wie schnell kann man Investitionen abschreiben etc.? Also wartet man vielleicht noch mal ein paar Monate. In Europa ist das, glaube ich, eine andere Lage. Wir sehen hier eindeutig, dass die Konjunktur doch stärker schwächelt. Wir haben ja jetzt gerade in Deutschland, dem Zugpferd Europas, ich glaube, wenn man mal Corona bereinigt, weit über 20 Quartale praktisch Nullwachstum. Wir stagnieren seit 2018, was dramatische Folgen natürlich mittelfristig hat. Von daher sind da natürlich Konjunkturschübe oder sag ich mal, wo man versucht, die Investitionen ein wenig lockerer zu machen, natürlich sehr wichtig. Aber wer glaubt, jetzt mit ein, zwei Zinsschritten schon sozusagen eine Welle loszureißen an Investitionen etc., ich glaube, das wäre der falsche Punkt. Es entlastet auf jeden Fall die Wirtschaft auch, aber es wird längere Zeit dauern, bis, sage ich mal, die Pferde saufen, auch wenn die Tränke voll ist.
Thomas, auf die Situation speziell in Deutschland, aber vielleicht auch in den USA kommen wir gleich nochmal. Lass uns einen Schwenk doch zu den Aktienmärkten machen. Ist das denn vielleicht eher so ein Punkt, gerade die Zinswende, wo man sagt, das ist jetzt der Punkt, wo man über eine Neubewertung an den Aktienmärkten nachdenken sollte?
Generell ja, ich würde es aber in diesem Fall ein wenig abschichten, da eine bestimmte Marktsegmente, sprich in den USA die Magnificent 7 oder die Granolas hier in Europa bereits eine sehr gute Wertentwicklung vorzuzeigen haben. Das sehen wir an den Indizes, DAX, der um 15% gestiegen ist. Glaube ich, werden diese Zinssenkungen eher ein Katalysator sein für die Outperformance anderer Marktsegmente wie klein- und mittelgroß kapitalisierte Unternehmen, für die, die praktisch seit Jahresanfang nichts gemacht haben, wenn wir uns MDAX oder SDAX anschauen. Das heißt, hier gab es ja auch wieder eine große Wertentwicklungsdivergenz, die sich übrigens auch in einer Bewertungsdivergenz widerspiegelt. Die Großen sind nicht gerade billig, das kann man so sagen, die Kleinen hingegen schon. Und ich glaube, da die Aktienmärkte ja 6 bis 12 Monate fundamentale Entwicklung antizipieren, sieht man hier schon, dass diese Zinseffekte irgendwann mal sich in die wirtschaftliche Entwicklung überwälzen und dass man dann sagt, dann wird das Konjunkturheld wieder ein bisschen heller und dann kann vielleicht auch mal die Marktsegmente sich besser entwickeln, die bis jetzt sich noch nicht so gut entwickelt haben.
Genau, ich entnehme dem Irgendwann und dem etwas gezogenen Irgendwann, dass man hätte eigentlich viel früher damit rechnen können oder auch wollen. Ich weiß, zu Jahresbeginn wurde das letztlich auch schon gesagt. Die Zinswende verschob sich dann von Monat zu Monat und damit eben tatsächlich auch die Hoffnung darauf, dass es eben zu einer Neubewertung an den Märkten kommen könnte. Inzwischen ist der Abschlag der Kleinen zu den großen Werten immens. Also jeder spricht, egal wo auch immer man ihn ansiedelt, 15 bis 20% auf irgendeinem Art von historischen Niveau. Was sollten Anleger deiner Meinung nach machen? Ich meine, es ist ja tatsächlich so, dass dieses Comeback, du hattest es ja gerade gesagt, noch nicht wirklich ernsthaft da ist. Die anderen haben sich aber ein Stückchen verlangsamt, richtig?
Das ist richtig. Das kann man genauso sagen. Fakt bleibt aber auch, dass natürlich das Augenmerk vieler Anleger inzwischen auf diese großen Segmente liegen. Also ich glaube, es gibt jetzt Millionen von Nvidia-Spezialisten über der Welt. Leider gab es sie nicht vor 5, 6 Jahren. Das ist ja immer so, wenn eine Aktie alleine in diesem Jahr 145% läuft. Und natürlich eine wirklich tolle, fundamentale Erfolgsgeschichte auch ist, keine Frage. Aber wir schauen uns dann eher in den Segmenten um, wo vielleicht nicht jeder so hinschaut, so in der zweiten Reihe. Und da gibt es auch sehr gute Unternehmen, auch aus anderen Sektoren, die sehr spannend sind. Und von daher glaube ich eigentlich, dass das Thema jetzt immer virulenter wird.
Mhm. Lass mich bitte noch einen Schritt zurückgehen, um das zu verstehen. Im August hatten wir eine Korrektur, die hätte sich auch zu einem Crash ausweiten können. Also es ging ganz schön abwärts. Also das hatte technische Gründe,
ja.
Aber eben nicht nur. Es kam auch die Angst auf, diese ganze KI-Geschichte wäre doch etwas zu hoch angesiedelt und da könnte ganz schön viel Luft rausgelassen werden. Diese Angst besteht jetzt nicht mehr. Warum eigentlich?
Naja, es war letztendlich eine Melange aus verschiedenen Aspekten. Die Yen-Carry-Trades sind in die Luft geflogen. Das heißt, die Leute, die sich sehr, sehr günstig in Yen verschuldet hatten, hatten dann das Problem, dass sie sich eben wieder eindecken mussten oder teilweise auch einen Anruf von der Bank bekommen hatten. Dann hatten wir noch dazu das Gefühl, dass die Notenbanken hinter der Kurve sind, was die konjunkturelle Entwicklung angeht. Das heißt, dass sie immer noch den alten Krieg kämpfen, sprich gegen die Inflation, aber eigentlich die Wirtschaft sich schon eher in einer Abkühlungsphase befindet. In den USA, wie gesagt, haben wir eher die Hoffnung Soft Landing, aber deutliche Abkühlung. Dann auch in der Tat die Frage, ob all die Investitionen, die es gibt in die künstliche Intelligenz, ob das auch so schnell, sage ich mal, die Rendite bringt, die man sich erhofft. Das waren alles etwas kritische Fragen. Jetzt sehen wir natürlich zum einen, dass die Abkühlung tatsächlich da ist. In Europa, sage ich mal, sind wir eh schon unten. Leider geht es nicht weiter nach oben. Das war ja so ein bisschen die Hoffnung. In den USA sieht man schon die Daten, dass wir in eine Abkühlung hineinkommen, aber auch gleichzeitig keinen Absturz. Das heißt, das Thema Soft Landing. Dann sehen wir jetzt, dass die Notenbanken eben hier bereit sind, konjunkturunterstützende Maßnahmen einzuleiten. Sprich, dass man eben versucht, vor die Kurve zu kommen und deshalb hier, sag ich mal, unterstützende Maßnahmen vollzieht. Das sind alles Aspekte und, sag ich mal, dass die Unternehmen, ja, es ist kein einfaches Jahr, aber es ist auch jetzt kein sehr schwieriges Jahr. Und was man halt nicht vergessen darf, es steht immer noch, auch wenn man das nicht glauben mag, wenn wir jetzt am DAX-Höchststand darüber sprechen, es steht unheimlich viel Geld auf der Seitenlinie. Wir haben ja in globalen Geldmarktfonds über 9.000 Milliarden US-Dollar, die an der Seitenlinie stehen. Und wenn wir jetzt langsam in einen Zinssenkungsmodus kommen, wird, ich glaube, das wird ein längerwieriger Prozess sein, wird aber auch einiges Geld durchaus auch an die Aktienmärkte fließen. Aber ich denke, da liegt auch noch viel Geld auf den Konten selber. Also von daher, wir haben noch keine Liquiditätshausse, das haben wir noch nicht. Ich glaube, wir sind in einem guten Status dahingehend, dass wir sagen, okay, wir bekommen eine leichte Abkühlung. Wir sehen aber jetzt auch wieder konjunkturstützende Maßnahmen in China. Die Fed ist gut dabei, auch die EZB weiß, dass sie hier helfen muss. Und deshalb sind, glaube ich, die Aktienmärkte gar nicht so schlecht nach unten abgefedert.
Lass uns einmal ganz kurz bei den Zinssenkungen bleiben.
Ja.
Du sagtest, die Fed hat sich ja mit einem ungewöhnlich großen Schritt daran gewagt. Jerome Powell hat gleichzeitig betont, dass es nicht deshalb ist, weil jetzt die US-Wirtschaft in eine Rezession gehen sollte, hat zumindest sich bemüht, da Vertrauen zu schaffen. Du sagst es auch, das siehst du nicht. Aber nichtsdestotrotz könnte es vielleicht einfach auch ein Tickchen zu spät gewesen sein. Es ist ja immer noch alles offen. Was müsste dann die Fed machen? Was erwartest du an Sachen Zinssenkung noch? Und auf der anderen Seite natürlich auch, was erwartest du noch für die EZB bis zum Jahresende?
Ich tue mir ein bisschen schwer, als langfristiger Stockpicker ein großer Zinsaugur zu sein, um ehrlich zu sein. Ich gucke mir eher das generelle Bild an. Und wir haben einfach gesehen, dass wir nach Corona sehr starke Maßnahmen gesehen hatten, seitens der Regierung als auch der Notenbanken hier die Konjunktur zu unterstützen, was übrigens auch gut war, das darf man nicht vergessen im Nachhinein. Dann hat man ein bisschen den Faden verloren mit der Inflationsentwicklung, wo man ja erst sagte, es ist transitory, das heißt vorübergehend. Und da war man hinter der Kurve. Also deshalb habe ich auch vorhin gesagt, diese Spitzfindigkeit, man kämpft immer den vergangenen Krieg. Ich glaube, es ist jetzt wichtig für die Notenbanken, wieder vor die Kurve zu kommen, die zurückgehenden Inflationsraten, das heißt Thema Geldwertstabilität, unterstützt das auch. Aber ich glaube, man darf ja auch die Mandate nie vergessen. Die Fed hat ganz klar ein Mandat eben hier neben der Geldwertstabilität. Das ist nicht der primäre Fokus, eben die wirtschaftliche Entwicklung und die Arbeitslosigkeit im Blick zu halten. Und dieses Mandat nimmt sie, glaube ich, sehr, sehr ernst. Während wir hier natürlich, gerade wir Deutschen mit unserer Bundesbankkultur, natürlich das Thema Geldwertstabilität im Fokus haben, weil wir natürlich auch andere historische Erfahrungen haben. Dennoch sehe ich eindeutig, das ist mein Großbild, ob die jetzt noch 0,5% dieses Jahr senken oder 0,75, ja, das weiß nur Gott und Jerome Powell und seine Kollegen selber. Aber Fakt ist, dass sie eindeutig zeigen, dass sie hier versuchen, ihr Mandat ernsthaft auszunutzen, um die Konjunktur hier eben zu unterstützen, dass es nicht zu einem starken Anstieg der Arbeitslosigkeit kommt, dass Investitionstätigkeit angeregt wird. Das ist für mich das generell positive Bild, was man hier erkennen kann. Es ist nicht wie am Anfang der Inflation, wo man einfach sagt, transitory, nee, wir müssen gar nicht so schnell erhöhen. Und dann war man die ganze Zeit hinter der Kurve, weil die Inflationsraten weiter nach oben geschossen sind. Aus verschiedenen Gründen, wir kennen das noch alles, Supply Chain Probleme, Mangel an Verfügbarkeit von Produkten etc. Da hat man eben zu spät reagiert und deshalb glaube ich, wird man jetzt versuchen, in der Tat diese wirtschaftliche Entwicklung gut zu begleiten und wieder der Konjunktur Rückenwind zu geben.
Thomas, lass mich noch zwei Fragen stellen, die vielleicht nicht so ganz in deinen Beritt als Stockpicker gehören. Und danach gehen wir genau auf das Feld. Also das eine wäre die US-Wahl. Könntest du dir vorstellen, dass im Vorfeld die Volatilität nochmal ansteigt, weil man, was weiß ich, irgendwie das eine oder andere an Unsicherheit diskutiert?
Absolut. Natürlich vor allem, je mehr Daten wir, und es kommt ja jetzt insbesondere auf die sogenannten Swing States drauf an. Und da werden wir jetzt jeden Tag immer mehr Daten bekommen, wie da die Umfrageergebnisse sind. Es war ja erst sehr stark Richtung Trump. Dann hat sich das ja, nachdem Biden beschlossen wurde, dass er es nicht macht. Dann gab es eben einen großen Rückenwind auch mit der Convention der Demokraten und mit Harris. Krönungsfeier, würde ich mal eher sagen. Aber jetzt nimmt das Momentum auch schon wieder ein bisschen ab. Und wenn jetzt natürlich noch mehr konjunkturell schlechte Nachrichten können, das ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen aus meiner persönlichen Sicht. Aber natürlich können hier jeweilige Umfragewerte wieder dazu führen, dass hier natürlich die Volatilität deutlich zunimmt. Aber es ist jetzt auch nichts Unbekanntes in dem Sinne. Aber natürlich, jegliche Entwicklung wird da natürlich nochmal für Schwankungen sorgen können. Aber es ist nichts, was mir langfristig sehr große Sorgen macht.
Das wäre die Frage gewesen. Also wie sollten Anleger mit dieser Volatilität umgehen? Die Volatilität vor den Wahlen sind im Zweifel solche, die sich dann irgendwann mal auch wieder aufgelöst haben?
Absolut. Und es ist doch, die entscheidende Frage ist doch nicht, ob ich vor der Wahl mich stärker in Aktien investiere oder nicht, sondern man braucht ja sowieso einen Anlagehorizont von mindestens 3 bis 5. Und ich glaube, da ist die gesamte Vermögenswerteallokation viel wichtiger, als jetzt auf einzelne Events zu nehmen. Und ich glaube, dass eben diese Schwankungsintensitäten, die vielleicht zunehmen, das sehen ja viele Anleger als Feind. Im Gegenteil, ich glaube, dass solche Schwankungen eher als Freund gesehen werden sollen. Und wenn es mal einen ordentlichen Taucher gibt, dann sollte man eben auch nochmal beherzt zubeißen. Das tut oft weh. Ich kenne das, ja, dass man dann ein bisschen mit Bauchschmerzen nochmal sich stärker engagiert. Aber das ist oftmals genau dann eben richtig. Und gerade wenn man sich auch Sparpläne anschaut, die aus meiner Sicht eben auch ein sehr gutes Instrument sind, dann hat man in der Vergangenheit leider oft gesehen, wenn die Zeiten schwieriger waren, dass Sparpläne gestoppt wurden, was natürlich dem Durchschnittskurseffekt natürlich vollkommen widerspricht. Aber ich würde in der Tat sehen, viel wichtiger ist ja, was sind die langfristigen Ziele, die man mit erreichen will. Das ist ja für jeden Investor anders. Aber eins ist doch auch klar, es gab jetzt mal wieder den Zins und viele Leute, ich habe ja über die Geldmarktfonds schon gesprochen, haben sich wieder in diesen kurzfristigen Zins, der da ist, verliebt. Aber Fakt ist auch, die Richtung, in die es geht, ist eine andere. Das heißt, die kurzfristigen Zinsen werden aus meiner Sicht auch wieder deutlich zurückkommen. Die Frage ist, was machen die langfristigen Zinsen? Da kann man sicher geteilter Meinung sein, weil die Staaten natürlich auch sehr stark verschuldet sind und die Defizite ja Anlass zur Sorge geben, ob da der Zins so stark zurückkommt. Aber dennoch, ich glaube, wir haben jetzt wieder ein anderes Kapitel als vor 2 Jahren. Wir kommen jetzt wieder in einen Zinssenkungszyklus rein. Und das heißt, auch viele Anleger werden dann nach Alternativen schauen. Und dann sollte man nicht versuchen, das im Timing zu machen, sondern wirklich diese langfristige Perspektive im Blick haben.
Genau darüber reden wir. Diese Zinssenkung, du sagtest ja, man solle nicht kurzfristig disponiert sein, aber ganz genau diese Zinswende ist ja keine kurzfristige, sondern die läutet jetzt schon für die nächsten, ich würde sagen, nicht nur für die nächsten 3 Wochen, sondern schon durchaus für die nächsten 3 Monate bis 3 Jahre eine Phase ein, die so ein bisschen zumindest andauern dürfte. Wie haben denn in solchen Phasen, bevor wir en Detail darauf kommen, die Märkte sonst reagiert, gerade in diesen Zinssenkungsphasen, wenn die denn eingesetzt haben? Was ist normal?
In der Regel positiv. Aber es gilt, natürlich gibt es auch immer unterschiedliche Entwicklungen. Es gibt unterschiedliche, in der Vergangenheit gab es Zeitreihen, wo die Inflation etwas höher war, wo die Konjunkturlage schon etwas schlechter war. Also es fällt einem ein bisschen schwer da, also es gibt keine Blaupause, aber generell sind natürlich Zinssenkungen immer gutes Futter für die Aktienmärkte gewesen und es gibt ja beim Anlegen einfach das goldene Wort, das Bessere ist des guten Feind. Von daher, der niedrige Zins befeuert natürlich auch die Attraktivität anderer Anlageformen und das ist eindeutig auch diesmal gegeben, nur insgesamt befinden wir uns natürlich in einem Modus, wo die Schulden höher sind, gerade auch die Staatsschulden. Wir sehen, dass das konjunkturelle Wachstum weltweit deutlich niedriger ist. Wir werden irgendwo 2,5 bis 3% langfristig wachsen. Also natürlich, auch da muss man schauen, dass die Bäume nicht in den Himmel wachsen. Auch da muss, glaube ich, eine gesunde Realität einkommen. Insgesamt gilt aus meiner Sicht, dass wir auch mit Aktien weniger verdienen als in den letzten 10 bis 20 Jahren. Wahrscheinlich sind 5 bis 6% langfristig eine gute Norm. Mit Anleihen bekommt man noch weniger. Und gerade für den deutschen Anleger ist es natürlich sehr, sehr wichtig, auch das mal inflationsbereinigt zu betrachten. Denn wir haben zurzeit ja so eine Nominalzinsschimäre oder Illusion. Ja, weil es sieht natürlich gut aus, wenn ich im Tagesgeld 2% bekomme, was übrigens bald auch wieder der Vergangenheit anhört. Wenn ich eben die Inflation abziehe, bin ich im Minus. Und das große Thema für die nächsten 1 bis 2 Dekaden aus meiner Sicht wird sein, dass ich meine Vermögensallokation ganz anders aufstellen muss. Ich muss die erste Frage, die ich mir stellen muss, welche Vermögensallokation brauche ich eigentlich, um real mein Vermögen zu erhalten? Das heißt, es ist ein Umkehrwandel der letzten 2 bis 3 Jahrzehnte, wo ich ja immer geschaut habe, wie kann ich mein Vermögen maximal vermehren. Ich glaube schon, dass wir jetzt eine strukturelle Inflation von um die 2% haben werden. Das hängt neben Tarifen, Diversifikation von Produktionsstandorten, Preissetzungsmacht der Unternehmen, aber auch insbesondere die Inflation im Dienstleistungssektor, wo auch demografische Effekte eine Rolle spielen. Das sind hier schon, sage ich mal, Aspekte, die sehr, sehr wichtig sind.
Also welche Investments scheiden dann von vornherein aus? um tatsächlich eine reale Rendite zu erzielen. Und im Zweifel brauche ich sie ja auch nochmal nach Steuern, oder?
Ja, das heißt, ohne Aktien ist alles nichts. Ich werde um Aktien nicht umherkommen. Natürlich, nochmal, der Anlagemix ist für jeden individuell. Und es gibt Leute, die können mit Schwankungen überhaupt nicht leben. Das heißt, für die sind natürlich Aktien keine Alternative. Aber sie dürfen sich auch dann nicht beschweren, wenn sie eben mittel- bis langfristig hier relativ stark enteignet werden. Das heißt, und eigentlich kann man ja doch die Hoffnung haben, wir haben ja bei allem Abgesang auf Deutschland, wir haben ja hervorragende Unternehmen, die auch weltweit sehr erfolgreich tätig sind. Warum sich nicht an guten Unternehmen beteiligen? Ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt. Bestimmte Teilsegmente des Rentenmarktes werden auch spannend bleiben, ja, keine Frage. Aber ob die Attraktivität von Tagesgeld, Sichteinlagen oder auch Geldmarktfonds mittelfristig noch so attraktiv ist, das wage ich doch sehr stark zu bezweifeln.
Dann lass uns über die Aktien sprechen. Wir hatten ja vorher schon ganz kurz über Deutschland gesprochen. Der DAX notiert auf ungefähr Allzeithoch, je nach Tagesschwank. Und die Wirtschaft liegt da nieder. Das ganze Wirtschaftsmodell Deutschland muss sich neu erfinden. Und in Europa, in den anderen Ländern drumherum, ist es manchmal ein bisschen besser, aber so richtig gut ist es auch nicht. So, du sagst, man solle sich am Produktivkapital beteiligen und auch in Deutschland gibt es tolle Firmen. Warum haben wir diese Diskrepanz zwischen diesem Aktienmarkt, was ja empfehlenswert ist, ganz offensichtlich, und der Wirtschaft, wo alle sehen, dass es da nicht besonders gut läuft und dass man da was machen muss? Also, wie kannst du das erklären?
Tja, Heike, das ist ein interessantes Phänomen, denn die deutschen Unternehmen sind global tätig. Das heißt, der Heimatmarkt macht nur einen geringen Anteil aus. Der deutschen Wirtschaft mag es nicht gut gehen, aber die deutschen Unternehmen sind global sehr gut aufgestellt. Die haben schon immer, das ist ja in der Historie auch Deutschlands begründet, im globalen Markt eben hier ihr Heil gesucht. Und das war auch richtig. Das ist auch richtig so. Und das führt eben dazu, dass man viele Unternehmen eine sehr gute Marktposition haben. Der Deutschlandanteil teilweise nur noch 15-20% ist oder noch weniger. Und deshalb werden diese Unternehmen, da sie auch im globalen Kontext sehr niedrig bewertet sind, aber inzwischen auch sehr gute Kapitalrenditen verdienen oder auch sehr, sehr gute operative Margen haben, gute Bilanzen, aber im Gegenteil dazu noch sehr günstig bewertet sind. Deshalb haben wir hier auch eben die gute Wertentwicklung im DAX auch gesehen. Wir sehen ja in den breiteren, ich habe ja schon über MDAX, SDAX gesehen, die ja praktisch nichts gemacht haben, auch in diesem Jahr, wenn der DAX rund 15% gemacht hat. Da sieht man so ein wenig diese Diskrepanz. Natürlich gibt es auch Zugpferde aus dem Technologiebereich oder Telekommunikationsbereich, die dieses Jahr sich ganz gut entwickelt haben. Aber generell ist festzuhalten, dass die deutschen Unternehmen global gut aufgestellt sind, während zum Beispiel in Amerika es ja genau umgekehrt ist, dass ja 3/4 der Umsätze der S&P-Unternehmen im Schnitt sind ja in den USA und nur 1/4 international. Und da sind ja schon so globale Koryphäen wie die Technologie, Titel oder Nikes, Coca-Colas, Procter & Gamble dieser Welt auch inkludiert. Also es zeigt einfach einen sehr unterschiedlichen regionalen Mix.
Aber man kann durchaus auch auf SAP setzen. Ich nenne den Titel, weil du schon mal darüber gesprochen hast jetzt im Laufe unseres Gesprächs. Und auch sowas wie eine Allianz hat natürlich in den letzten Jahren von Zinserhöhungen profitiert und möglicherweise als Versicherer auch davon, dass Zinsen noch ein Stückchen hoch bleiben, bevor sie denn so ganz radikal gesenkt werden.
Absolut. Und wie gesagt, viele der Unternehmen, die sind ja frühzeitig, also auch die Unternehmen, die du angesprochen hast, SAP wird ja als ein globales Softwareunternehmen wahrgenommen, wird ja eher verglichen mit den amerikanischen Softwaretiteln. Das heißt, es ist ja heutzutage immer weniger wichtig zu schauen, wo ein Unternehmen seinen Sitz hat, sondern wo es global tätig ist. Das ist, glaube ich, ein entscheidender Punkt. Und wie gesagt, der DAX gehört ja eh nur noch rund zu 1/3 deutschen Investoren. Die internationalen Anleger waren natürlich immer vorsichtiger oder sind es auch aktuell noch gegenüber den deutschen Titeln, sodass die Bewertungsdiskrepanz auf globaler Ebene sehr, sehr hoch ist. Und hier bei dem ein oder anderen Unternehmen, oder nehmen wir auch in den letzten Jahren natürlich Siemens, so mancher Anleger auch über dem Teich dann sagt, Mensch, das ist ja auch die Bewertungsdiskrepanz ist ja zu hoch, dann schlage ich mal bei dem ein oder anderen DAX-Titel zu.
Lass mich trotzdem noch zwei DAX-Werte ansprechen, nur um vielleicht das deutsche Dilemma zu beschreiben. Also wir haben die Automobilwerte, die wirklich im Kurs in den vergangenen Jahren stark gesunken sind. Und wir haben auch einige Industriewerte, die Probleme haben. Und man kann das in deren Aktienkurs auch ablesen. Ist das denn tatsächlich ein Spiegelbild? Und würdest du sagen, deutsche Automobilwerte, das ist tatsächlich etwas mit einer Strukturkrise behaftetes. Das fassen wir nicht an. Und auch bei Industrie Industriewerten sind wir eher vorsichtig?
Ich würde sagen, Industriewerte finde ich sehr interessant, gerade weil wir auch über strukturelle Themen, Automation, gerade wenn wir natürlich Fachkräftemangel haben etc., Automatisierung, Produktivitätshebung. Ich glaube, das ist ein großes strukturelles Thema. Wir bilden das jetzt nicht über die Siemens ab, weil wir haben ja Gott sei Dank einen globalen Fonds, sondern über Fanuc, Rockwell Automation, Amazon Electric. Solche Unternehmen bilden wir das ab. Aber generell, Siemens ist da schon auch ein großer Titel. Bei Automobilfirmen tun wir uns sehr schwer. Wir haben aktuell keine im Portfolio. Hier ist ja, sage ich mal, das große Drama, dass neben konjunkturellen Entwicklungen natürlich auch gesetzliche Rahmenbedingungen sind, wo man erst, sage ich mal, einen Technologiewandel qua Gesetzgeber forciert wird, der aber von dem Markt, von den Käufer und Käuferinnen nicht angenommen wird, sodass man jetzt in einem Dilemma steckt. Das Gleiche sieht man ja bei Wärmepumpen. Da sieht man einfach den desaströsen Effekt, den hier auch die Politik auf diese Verunsicherung von Käufern haben. Und das zieht wirklich eine Blutspur auch in der Konjunktur, auch gerade in Deutschland hinter sich her oder auch in Europa. Und das ist natürlich dann schon sehr schmerzhaft. Ich glaube, dass viele der Unternehmen eigentlich ganz gut gerade diese Corona-Pandemien hinbekommen haben. Natürlich gab es da eine Sonderkonjunktur, die Durchschnittspreise waren sehr hoch. Die Kunden hatten ja gefleht, endlich ein Auto bestellen zu können. Sie hatten genügend Geld beiseite geschafft. Es gab Engpässe. Das heißt, da war die Preisstruktur sehr, sehr gut. Jetzt wird wieder mehr produziert, der Wettbewerb ist wieder da. Es gibt Discounts. Wir haben ja die Gewinnwarnungen gesehen, auch wenn die immer ein bisschen unterschiedlich sind. Bei Daimler, BMW und jüngst eben auch VW, die ja, ich glaube, das dritte Mal jetzt inzwischen gewarnt haben. Und natürlich, sage ich mal, einen starken Rückenwind hat es immer gegeben, auch aus China in den letzten anderthalb Jahrzehnten. Und dieser Markt entwickelt sich jetzt ganz anders als von vielen prognostiziert. Von daher ist das in der Tat eine strukturelle Krise, die man dort hat. Wobei man sagen muss, ich kenne andere strukturelle Krisen. Also wenn wir uns zum Beispiel einfach mal anschauen, da haben die Automobilunternehmen viel Geld verloren. Wir reden jetzt von einer reduzierten Profitabilität, die in der Tat sehr niedrig ist. Aber wir reden hier nicht über Milliardenverluste. Hoffen wir, dass die nicht kommen. Aber natürlich muss man jetzt relativ schnell reagieren und sich anpassen diesen veränderten Rahmenbedingungen. Und das sind leider sehr schmerzhafte Prozesse, das muss man eindeutig sagen.
Lass uns noch einmal zurück zur Zinswende kommen. Welches sind denn die Gewinner dieser Phase? Du hattest mal darüber gesprochen, man bräuchte unternehmensspezifische Treiber, auf die du selbst guckst bei der Aktienauswahl. Wer könnte denn jetzt zu den Gewinnern gehören?
Ja, ich schaue mir natürlich auch öfters an, was war in der Vergangenheit, wie haben die reagiert. Ich glaube, ich wäre da aber ein bisschen vorsichtig, das als einfache Blaupause auch für die Zukunft zu nehmen, weil wir ja inzwischen auch so eine divergierende Wertentwicklung hatten an den Märkten zwischen wenigen Marktsegmenten, sprich Bereich Technologie und vielen dem breiten anderen Markt. Normalerweise bei Zinssenkungen würde man jetzt sagen, das Umfeld wird dann etwas schwieriger für die Banken, ja, weil natürlich die Zinsspanne zurückgehen wird. Gleichzeitig, wie gesagt, aktuell konjunkturell nicht so gut. Da kann auch der eine oder andere Kredit noch mal ein bisschen Kopfschmerzen bereiten. Sicherlich der Bereich Immobilien dürfte dann auch wieder davon profitieren. Generell eher die zyklischen Komponenten, ja, also Industriewerte, Chemie etc. Und vielleicht auch in der Tat, das muss man mal sehen, ich glaube auch hier wird der Markt irgendwann den Tiefpunkt gesehen haben, auch bei den Automobilwerten. Wenn man tatsächlich sieht, dass Kostensenkungen eingeleitet werden, dass man eben hier Produktionsprozesse angepasst hat. Also ich glaube, diese Anpassungsfähigkeit der Unternehmen und Anpassungsgeschwindigkeit, das ist etwas, worauf wir inzwischen auch sehr stark achten. Die wird eben hier sehr wichtig sein.
Du hast auch noch mal gesprochen über Ausschüttungen, Aktienrückkäufe, Abspaltungen, Übernahme, ja. Private Equity, solche Sachen. Das sind ja eigentlich letztlich alles unternehmensspezifische Aspekte.
Ja, aber ich glaube, die gelten schon auch für etwas breitere Segmente. Ich erkläre ganz gerne mal den Kontext hier. Wir sehen auf jeden Fall, dass die Passivierung der letzten Jahre dazu geführt hat, dass die wenigen Gewinner natürlich stärker berücksichtigt werden. Das heißt, viele andere Titel hier nicht so stark den Augenmerk bekommen. Das heißt, die Unternehmen müssen auch selber etwas dazu beitragen, den Wert zu heben. Das wird, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt sein. Das kann zum einen sein, das gilt zum Beispiel für die kleinen und mittelgroßen Unternehmen, aber auch zum Beispiel für einige DAX-Unternehmen. Wir haben hier zwei deutsche globale Konzerne gesehen, die Kapitalmarkttage hatten. Das eine ist DHL und das andere ist BASF. Und ich glaube, implizit Bei beiden kann man netto sagen, dass sie natürlich konjunkturabhängig sind schon auch. Klar, gerade auch globale Konjunktur. Aber auch, dass beide eigentlich super Marktpositionen haben in den Segmenten, in denen sie tätig sind. Generell nicht so zufrieden sind da, wo ihre aktuelle Bewertung ist. Auch nochmal weiter Wachstumsbereiche forcieren, aber auch die Kosten im Auge haben. Und vor allem, und ich glaube, das ist für mich das ganz große Learning, dass beide, so interpretiere ich das, durchaus Portfolio-Maßnahmen nicht abgeneigt sind. Das heißt, auch bereit sind, Konzernbereich oder sowas zu verselbstständigen oder unter Umständen irgendwann an den Kapitalmarkt zu führen. Das kann etwas längerwieriger Prozess sein, aber wir haben bei beiden zwei neue, relativ junge Vorstandsvorsitzende, die ihre eigene Ära jetzt beschreiben müssen. Und das ist für mich auch so ein ganz klares Beispiel. Beide bieten attraktive Dividenden, haben natürlich eine nicht so gute Wertentwicklung jetzt, aus verschiedenen Gründen aufzuzeigen. Wie gesagt, die konjunkturelle Sensibilität ist hoch, sind aber beide auch global super aufgestellt und sehen sich hier eben auch im Wettbewerb mit den globalen anderen Unternehmen und müssen halt auch eine Attraktivität gegenüber dem Kapitalmarkt zeigen. Und das sind für mich gute Beispiele, und das Gleiche gilt für das Segment für kleine und mittelgroße Unternehmen. Ja, da gibt es viele tolle Unternehmen, aber es muss halt auch ein Willen bestehen, diese Werte heben zu müssen. Und wir haben für uns auch entschlossen, wir haben auch selbstkritisch geschaut, was lief gut, was lief nicht so gut. Und mein Kollege Christos Sitynos und ich sind zur Conclusio gekommen, dass wir halt auch gesagt haben, Mensch, manchmal gibt es vielleicht unterbewertete Unternehmen, die eigentlich recht attraktiv aussehen. Aber wenn ein Vorstand kein Interesse zeigt, diese Werte zu heben, weil er hat eine Aktionärsstruktur, das sind zum Beispiel eine Stiftung dahinter, wo der Vorstand nicht mal Aktien besitzt, da schlage ich schon ehrlicherweise fast mit dem Kopf auf die Tischplatte, da kann man dann nicht erwarten, dass diese Unternehmen tatsächlich auch einen starken Zug entwickeln. Und wenn ich ein Jagdhund zur Jagd tragen muss, dann ist es schwierig. Und deshalb glaube ich, da wird es Entwicklung geben. Private Equity, wenn die Zinsen sinken, werden sich auch verstärkt wieder Unternehmen anschauen. Das ist auch immer eine gewisse Prozyklik, Stimmungslage aller Konjunktur und Zinsen. Wir haben mal selber nachgeschaut, aus unserer Berechnung nach sind das so circa 4.000 Milliarden, die da an der Seitenlinie stehen global. In Europa natürlich ein bisschen weniger. Aber dennoch, da liegt viel Geld auf der Seitenlinie, und die müssen auch, ja auch das Geld investieren, um gutes Geld verdienen zu können. Gleichzeitig werden wir auch aus meiner Sicht mehr Übernahmen sehen, gerade auch aus den USA. Ich glaube, da gucken schon einige jetzt auch nach Europa und sagen, Mensch, da sind ja einige Unternehmen, die sind in bestimmten Nischen, die sind gut aufgestellt, die sind so viel günstiger bewertet als wir hier.
Also du meinst,
die kaufen wir uns.
Nicht nur die Commerzbank, die von den Italienern gekauft wird, sondern...
nein, da kommt noch viel mehr. Und gerade wenn sich dieses konjunkturelle Bild den Boden irgendwann gefunden hat, dann wird es aus meiner Sicht hier eine gewisse Bonanza geben. Mhm. Wir werden M&A-Übernahmen sehen von ausländischen Investoren, gerade auch amerikanischen Unternehmen. Wir werden Private-Equity-Firmen sehen, die kaufen werden. Und das wird dann ein Bild geben, das aus meiner Sicht dann auch diese Bewertungsdiskrepanz dann ein wenig enger werden lässt. Mhm.
Lass uns mal über deinen Fonds sprechen. Wenn man sich die Wertentwicklung seit Jahresanfang anguckt, dann könnte man ja meinen, oh Gott, ist sehr schlecht gelaufen, also vergleichsweise zu anderen. Ja. Das mag vielleicht auch damit zusammenhängen, dass du einen großen Teil in eben klein- und mittelgroße Unternehmen hast, die alle nicht besonders gut gelaufen sind, worüber wir jetzt ganz ausführlich gesprochen haben. Ist es so?
Ja, absolut. Das ist so. Natürlich, wir sind selber auch nicht zufrieden. Wir haben solche Phasen immer mal wieder gehabt, wo wir sind ja ein sehr aktiver Fonds. Wir haben ja mit der Indexzusammensetzung, für mich ist das ja auch keine Benchmark, sondern ein Vergleichsmaßstab. Haben wir nichts zu tun. So, wir suchen ganz andere Unternehmen, die aus unserer Sicht eben langfristig sehr attraktiv sind. Und solche Phasen gab es immer wieder, aber natürlich, gerade dieses Jahr war sehr frustrierend, weil wir natürlich diese großen Tanker, die sehr gut gelaufen sind, nicht so stark haben. Dafür einen relativ hohen Anteil an den kleinen und mittelgroß kapitalisierten Unternehmen. Wir haben eben auch nicht ganz so viel amerikanische Titel mit drin, so dass wir absolut gerade aktuell so rund 5-5,5% haben, aber natürlich einige Wettbewerber zweistellig in diesem Jahr sind von der Wertentwicklung. Von daher hängen wir da ein wenig hinterher, das stimmt.
Lass mich mal so fragen, was du wahrscheinlich jetzt gleich mit sofort, ja natürlich finde ich das, beantwortest. Hast du dann das Gefühl, aber nichtsdestotrotz, du bist bei deiner Strategie treu geblieben und ihr seid gut aufgestellt für das, was da kommen mag?
Stilkonsistenz ist für uns etwas sehr, sehr wichtig. Natürlich gibt es solche Phasen, und ich bin seit 1997 im Geschäft, habe verschiedene Zyklen auch gesehen. Natürlich kann man sich da von diesen Emotionen nicht ganz frei machen. Und wie gesagt, wir fragen uns ja auch selber, was kann man besser machen, was kann man verändern. Wenn wir uns das Portfolio in der Breite anschauen, haben wir Unternehmen, die in ihrer Nische sehr erfolgreich sind, die hohe Marktanteile haben, die sehr viel Geld in Forschung und Entwicklung ausgeben, die sehr profitabel sind und eine relativ geringe Verschuldung aufweisen. So, das eine oder andere Unternehmen hat vielleicht auch ein Übergangsjahr, keine Frage, aber dennoch fühlen wir uns super wohl mit dem Unternehmen. Und ich glaube, wenn wir uns anschauen, wir haben jetzt in den letzten 23 Jahren, haben 13 Jahre die mit uns Small Caps outperformed. Wir hatten zweimal gleich und achtmal drunter. Wir haben jetzt sozusagen 4 Jahre hintereinander eine andere Performance gegenüber den Großkapitalisierten bei den kleinen und mittelgroßkapitalisierten Unternehmen gesehen. Ich glaube, dass an der langfristigen Attraktivität dieses Segmentes kein Zweifel ist. Das sind Unternehmen, die wachsen stärker, sind in ihrer Nische, haben gute Marktpositionen, hohe Profitabilität, attraktive Renditen aufs eingesetzte Kapital, attraktive Ausschüttungen und vor allem eben auch, und da waren wir sehr stolz, wir hatten ja in Corona hatten wir zwischendurch auch mal einen Durchhänger und haben dann ein super Jahr gehabt am Ende des Jahres, wo wir zweistellig auch vor den Wettbewerbern waren, weil unsere Unternehmen sich auch sehr schnell diesen veränderten Rahmenbedingungen angepasst haben. Und darauf achten wir eben sehr und da sind wir auch überzeugt, dass viele unserer Portfoliounternehmen auch den jetzt etwas schwierigen Umfeld wieder mit sehr schnellen Anpassungsmechanismen reagieren. Und dass diese Unternehmen, wie gesagt, nach einem Übergangsjahr, und das haben die letzten 2, 3 Krisen gezeigt, eigentlich umso stärker wieder rausgekommen sind.
Bevor wir gleich über das ein oder andere Unternehmen sprechen, möchte ich ganz kurz nochmal sagen, hat es vielleicht auch was mit den Dividendenstrategien zu tun? Dividenden waren in den Jahren vor der Zinswende, als der neue Zins angepriesen, dann übernahmen Anleihen wieder das Zepter. Man kriegte ja wieder was dafür und viele Anleger haben das dann auch genutzt, sind in Anleihen gegangen, aber weniger in Dividendenstrategien. Man hat das regelrecht gesehen. Mag das vielleicht auch damit zu tun haben? Und würdest du sagen, Dividenden haben aber trotzdem nach wie vor langfristig ihre Berechtigung?
Absolut. Also wenn ich vielleicht mal ausholen darf. Ich habe ja damals bei der Deka den Deka-Dividendenstrategie aufgelegt, 2010. Warum habe ich das getan? Nach der Finanzkrise war ich der Überzeugung, wir kommen in eine strukturelle Niedrigzinsphase rein. Ich hätte ehrlicherweise nie gedacht, dass es so schlimm kommt, aber ich habe das erwartet. Und ich glaube, dass dieser Teil Ausschüttung immer spannender wird. Dass man dann eben sagt, man ist diversifiziert nach Regionen, Marktkapitalisierungsgrößen, Sektoren. Weil nämlich viele Dividendenfonds hatten ja in der Finanzkrise ihre Anleger enttäuscht, weil zum Beispiel der MSCI High World Dividend hatte 42% Finanztitel drin. Und deshalb hat diese Finanzkrise viele dieser Banken, Versicherungen und natürlich sehr stark erwischt. Deshalb glaube ich schon, dass auch natürlich teilweise Anleger in dieses Segment gelockt wurden. Und ich habe mich immer gewehrt gegen diesen Satz, dass Dividenden der neue Zins sind. Nein, nein, es sind unterschiedliche Aspekte. Das eine ist, ich gebe Eigenkapital und bin an der Zukunft des Unternehmens mit beteiligt. Da gibt es gute und schlechte Zeiten. Es kann mal besser laufen, mal weniger. Und die Ausschüttung ist ein Teil dieses Risiko, das ich damit übernehme. Beim Zins kaufe ich die Schulden von jemand anderem, bekomme dafür eine Entlohnung und hoffe, dass ich am Ende mein Geld auch wieder zurückbekomme. Das sind ganz andere Aspekte. Und deshalb ist es mir auch ganz, ganz wichtig, dass jeder Anleger sich über diese Unterschiede klar geworden ist. Das ist ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt. Aber genauso ist es natürlich, wie du gesagt hast. Wir haben dann natürlich Bereiche gehabt, gerade Nahrungsmittel, Konsumgüter, die sehr stark davon profitiert haben, dass wir diesen Zinsrutsch hatten, dass diese relativ vermeintlich sicheren Dividenden, Dividendensteigerungen hier natürlich auch durch attraktive Bewertungen dann honoriert wurden. Jetzt natürlich in den letzten Jahren haben Dividendenfonds in der relativen Attraktivität gegenüber dem MSCI Welt deshalb verloren, weil sie natürlich das Segment Technologie nicht so stark berücksichtigt haben, sondern Dividendenindizes eher in Versorgern, Telekommunikationstitel, Konsumgüterunternehmen positioniert sind. Also das macht den großen Unterschied auf. Deshalb sage ich, ja, der MSCI ist natürlich sehr stark getrieben hier von inzwischen den Magnificent 7, ja, die ja allein in ihrer Gewichtung inzwischen die Ländergewichtung von 2 bis 5 auf sich vereinen. Das muss man sich auch mal vorstellen, wie kopflastig selbst inzwischen ein MSCI World geworden ist. Das ist schon Wahnsinn. Ja. Deshalb sage ich aber auch, wir sind eine gute Ergänzung, auch zu dem einen oder anderen Anleger, der eben ein MSCI Welt schon in seinem Portfolio hat, weil wir haben damit relativ wenig zu tun. Wir haben eine andere regionale, sektorale Aufstellung und auch von den Einzeltiteln, sind wir da gegenüber einem MSCI Welt, aber auch gegenüber anderen Dividendenfonds anders aufgestellt.
Dann lass uns genau darüber reden, über Aktien, die anders sind, eine gute Ergänzung sind und die offensichtlich nicht zum Jagen getragen werden müssen, sondern selber jagen. Ich lese es einfach nur mal aus dem Top 10 vor und wir überlegen, über welche wir ganz kurz noch reden. Also du hast Sixt, habe ich gelesen, Carel Industries, AstraZeneca, die Deutsche Post, Chevron, Anheuser-Busch, InBev, Estee Lauder, Richemont, Blackstone. Habe ich jetzt eine vergessen?
Ja, Fluidra.
Fluidra. Genau. Also, warum muss man die nicht zum Jagen tragen? Und welche Erwartungen verbindest du damit?
Nehmen wir doch zum Beispiel mal eine Deutsche Post, die wir hier mit im Portfolio haben. Wir haben hier eine Dividendenrendite, die liegt bei aktuell rund 5%, die aus meiner Sicht auch relativ stark abgesichert ist. Das Unternehmen hat sich jetzt auch nochmal einen Zukunftsplan gegeben. Das heißt, man will stärker organisch wachsen, aber man wird auch Teilsegmente, sage ich mal, in rechtliche eigenständige Einheiten forcieren. Das heißt, für mich früher oder später, entweder hebt das Unternehmen selber die Werte oder man muss überlegen, ob bestimmte Teilsegmente zum Beispiel an der Börse mehr wert sind. Also back on the envelope, also ich sag mal einfach auf dem Notizzettel geschrieben, kann ich mir gut vorstellen, dass die Aktie 50% unterbewertet ist in Summe der Einzelteile. Also wenn wir zum Beispiel mal DHL Express, Marktführer bei den zeitdefinierten Expresslieferungen und Paketen eben auch, gerade in Asien, klare Marktführer. Da gibt es Bereiche, da haben die 60-70% Marktanteil. Wenn wir sowas in New York an die Börse bekommen, dann sind wir schon mal aus meiner Sicht gar nicht so weit weg von der gesamten Marktkapitalisierung der Post. So, dann nehmen wir nochmal Supply Chain. Jahrelang auch nicht ganz so doll, aber inzwischen 6-7% Marge. Marktführer in ihrem Segment, das auch jetzt gut organisch wächst, das bringe ich auch in den USA an die Börse. So, dann habe ich noch das Speditionsgeschäft, Freight and Forwarding, dann bringe ich das in der Schweiz an die Börse. So, dann habe ich hier in Deutschland die Deutsche Post, die halt, sage ich mal, ihre Briefe auszahlen muss. Wir haben ja jetzt auch die Porterhöhung gesehen. An dem strukturellen Trend mit den Paketen ändert sich auch nichts. So, und da kann man eben auch Werte heben. Ich glaube, dass das Unternehmen gerade unter der Führung es jetzt auch schaffen kann, diese Werte zu heben. Aber wenn nicht, kann das eben auch mal hier ein interessanter Punkt werden, dass man, sage ich mal, eine sehr niedrige Bewertung hat, eine sehr attraktive Ausschüttung, aber auch noch eine ganze Menge Benzin im Tank hat, was die Gesamtaufstellung angeht. Fluidra ist ein Zulieferer für Ersatzteile im Swimmingpool. Ja, nicht die Swimmingpools selber, sondern Pumpen etc. Die haben wir mit einem amerikanischen Unternehmen fusioniert, sind eben sehr gut aufgestellt, auch global. Es ist ein sehr oligopolistischer Markt, sehr attraktive Renditen. Und wenn ich mir einfach anschaue, wie die amerikanischen Wettbewerber aus diesem ganzen Segment bewertet werden, da ist eine ganz große Unterbewertung da. Und das, glaube ich, ist eben unter Umständen ein sehr spannender Punkt. Wenn wir zum Beispiel auch mal eine Estée Lauder nehmen, die haben wir ja noch nicht lange im Portfolio. Die kamen ja von weit über $300, sind jetzt auf unter $100 gefallen. Wir sehen einfach, dass das ein Unternehmen ist, das im Hautcreme-Bereich, Hautpflegebereich Marktführer ist, die gerade im Premium-Bereich, die gut Marken entwickeln können, wie sie in der Vergangenheit gezeigt haben, auch durch Übernahmen wie Tom Ford, aber auch mit Klassikern wie Clinique hier gut aufgestellt sind. Jetzt wird der Vorstandsvorsitzende, wird nächstes Jahr ausgetauscht werden. Ich glaube, da kommt auch noch mal mehr Musik rein. Und das bei einer 2,5-prozentigen Dividendenrendite, die aus meiner Sicht gut abgesichert ist, bietet eine ganz gute Chance.
Vielleicht noch eines und dann cutte ich mal.
Ja, dann nehmen wir vielleicht mal die Carel Industries, die eine sehr aktuell sehr niedrige Dividendenrendite hat, wo wir aber sehen, dass das Unternehmen sehr gut aufgestellt ist. Es ist ein norditalienisches Unternehmen, die wir seit dem Börsengang 2018 kennen. Die sind Marktführer in der Steuerungstechnik für Heiz- und Klimatechnik. Hochattraktive Margen, 18-19% operative Margen, ist ein strukturelles Wachstumsunternehmen. Der Herr Habeck hat jetzt mit der Wärmepumpe für ein bisschen Ärger geführt, aber strukturell ist das aus meiner Sicht ein Unternehmen, was im hohen einstelligen Bereich wachsen kann, das sich auch besonders dadurch auszeichnet, super attraktive Bilanz und sehr viel in Forschung und Entwicklung ausgibt, 5%, und dadurch auch immer Marktführer bleibt. Und das, glaube ich, auf die nächsten nächsten 3 bis 5 Jahre kann ich mir sehr gut vorstellen, dass da sehr, sehr viel Benzin im Tank bleibt.
Thomas, ich habe eine Frage zum Abschluss. Du, erstens als Portfolio-Manager, unterstelle ich jetzt einfach mal, bist ein analytischer Typ, also guckst dir die Sachen eben sehr genau an. Schönreden gehört im Zweifel nicht dazu, aber trotzdem die Frage an dich. Es wird ja sehr viel gejammert, und gerade von Seiten des Mittelstands hier in Deutschland, aber ich könnte mir vorstellen, das ist ein bisschen länderübergreifendes Phänomen, auch wenn es hierzulande besonders ausgeprägt ist. Kannst du das nachvollziehen, dass dieses Gejammer, oder denkst du, da geht es jetzt tatsächlich darum, dass die Margen ein bisschen sinken, weil das Umfeld natürlich schlechter wird und dem muss man sich stellen, aber den könnte man sich auch stellen und viele Unternehmen tun das auch.
Also wie gesagt, es sind jetzt bald 30 Jahre, in dem ich in dem Geschäft bin. Und ich habe mich immer für internationale Aktienfonds, und ich liebe es global anzulegen, mir verschiedene Unternehmen aus verschiedenen Regionen und Ländern anzuschauen. Ich war schon immer, und das hat nichts jetzt mit Heimatliebe oder sonst irgendwas zu tun, ich war schon immer begeistert, wie international die deutschen Unternehmen aufgestellt sind. Meine große Sorge gilt einem. Ich mache mir keine Sorgen um die DHLs dieser Welt oder die BASF. Bei allem, was ist, natürlich Ludwigshafen ist das einzige Werk, was negativ ist in dem Sinne. Aber auch selbst BASF ist in den USA der zweitgrößte Chemiehersteller. Die sind massiv in Asien, wo auch produziert wird, vertreten. Um diese Unternehmen, Konjunktur ein bisschen schwierig, muss man sich keine Sorgen machen. Aber die investieren dann eher im Ausland. Wir machen die Unternehmen eher Sorgen, die oftmals Zulieferer für solche Unternehmen sind und die denen eben nicht die Chance haben, so global ausweichen zu können. Das macht mir Sorgen und ich muss sagen, ich habe ja auch die Krise 2002, 2003 alles miterlebt. Ich kann mich noch gut dran erinnern. Damals hat der DAX 48% verloren. Ja, dann kam auch noch der Irakkrieg. Da haben wir ja im März 2003 den Tiefpunkt auch gesehen. Wir hatten damals seitens der Politik, aber ich habe das auch bei den Unternehmen gesehen, dass wir starke Charaktere hatten, die den Mut hatten, zu Restrukturierung, Reform anzugehen. Und das war kein Spaß. Also wenn wir uns auch Schröders Reformpolitik anschauen, da gab es ja die Montagsdemos etc. Aber das hat letztendlich den Grundstein dafür gelegt, dass wir in den nächsten 1,5 Jahrzehnten, 2 Jahrzehnten eigentlich eine relativ gute Entwicklung hatten. Viele dieser Probleme gehen wir aktuell nicht an. Ich sehe bei den Unternehmen mehr als in der Politik, dass wir Charaktere haben, die den Mut haben, auch strukturelle Probleme anzugehen, weil sie natürlich auch von den Eigentümern oder von den Stakeholdern dazu auch gezwungen werden. Aber ich würde mir wünschen, dass man in der Tat, jede Generation sagt immer, es war noch nie so schwierig wie jetzt, es gab noch nie so viele Krisen wie jetzt. Das ist Mumpitz. Ja, im Groben und Ganzen geht es uns so gut.
Pardon, es müsste tiefere Einschnitte geben.
Ja, und wir müssen einen Willen zur Veränderung. Anpassungsfähigkeit und Geschwindigkeit, gerade in einer globalisierten Welt, sind sehr, sehr wichtig. Und eben, man muss diese Probleme angehen. Wir können, ob es Rentenpolitik ist, ob es Infrastruktur ist, wir können natürlich immer, wie sagt der Amerikaner so schön, kicking the can down the road machen, ja, aber früher oder später holen uns diese Probleme ein. Und nochmal, Deutschland ist aktuell noch die drittgrößte Volkswirtschaft der Erde. Obwohl wir ja, sage ich mal, gerade mal ein paar 80 Millionen Mannequins sind. Und Frauen natürlich, Entschuldigung. Aber entscheidend ist doch aus meiner Sicht, dass immer die Anpassungsfähigkeit auf veränderte Rahmenbedingungen, global zu denken, offen zu sein, uns geholfen haben, auch aus schwierigen Phasen wieder rauszukommen. Und ich glaube, diesen Mut sollten wir in der Tat nicht verlieren, und aber halt mit Herzblut die Probleme angehen. Und auch in schwierigen Zeiten gibt uns das immer Mut, wenn wir gute Unternehmensführer treffen, die beherzt Probleme angehen. Herr Marcel, bei der viel diskutierten Unicredit, auch sein Vorgänger, der Herr Mustier, den haben wir auch kennenlernen dürfen, die haben mit Herz die Strukturprobleme dieser Bank angegangen, haben harte Kostenrunden gedreht, haben, sage ich mal, das ertragsreiche Geschäft nach vorne gestellt. Es sind alles keine leichten Entscheidungen gewesen, haben aber dazu geführt, dass diese Bank eben sehr attraktiv geworden ist für die Eigentümer, aber auch eine sich gute Marktposition erarbeitet hat. Und wir haben viele andere Beispiele. Wie viele Krisen gab es bei BASF? Wie viele Krisen? Wenn wir die VW-Krise anschauen, da gab es ja 92 schon mal eine ganz andere Krise. Aber da kam eben dann halt ein Ferdinand Piëch, der relativ stark und stringent restrukturiert hat und das Unternehmen wieder nach vorne gebracht. Da kann man nur hoffen, dass Managementqualität ist, glaube ich, auch da, aber dass man auch den Mut hat von allen Seiten. Das sind Schmerzen für alle, aber langfristig hat man dann eben Erfolg. Und da gibt es ja auch genügend andere Beispiele. Wenn wir uns BMW Rover anschauen, zum Beispiel im Automobilbereich, da gab es ja auch mal eine Krisensituation. Da ist man dann auch wieder stärker rausgekommen. Aber wirklich den Willen, die Probleme anzugehen, ich glaube, das muss ganz klar im Fokus stehen.
Nichts finde ich ermutigender als Menschen, die schon durch viele Krisen gegangen sind und diese deshalb oft besser einordnen können und in der Lage sind, daraus Mut zu schöpfen. Mit diesem Wunsch an uns alle beende ich die 80. Folge von Focus Money Talks. Euch vielen Dank fürs Zuhören und allen eine schöne Woche.